Ja, Herrn, ich danke dir, dass du Lydia etwas geschenkt hast, aufs Herz gelegt hast. Sie wird heute über das Gottes Wort sprechen, wo du ja durch uns sprechen möchtest. Und ich bin gespannt, was Lydia vorbereitet hat, wie sie es aufbereitet hat. Und bitte dich einfach, dass du ihr Konzentration schenkst und dass wir inspiriert werden und neu Lust kriegen, wirklich in deinem Wort zu stöbern und zu lesen und uns von dir persönlich inspirieren zu lassen. Amen.
Ja, ich predige heute zu dem ganz kreativen Thema, Gottes Wort. Meine Idee wäre es bestimmt nicht gewesen, aber Guido hat gesagt, kannst du dich nicht auf das Thema vorbereiten? Ich dachte, wie kommt er da drauf? Als ich mich denn damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, es ist gar nicht so schlecht. Also, ich habe da durchaus einen Bezug zu. Und ja, mein Ziel, das, wo es rum geht, das hat Gabi schon gerade gesagt, es geht darum, ich möchte heute Lust machen auf Gottes Wort, neu Lust machen. Wer hat noch nie in der Bibel gelesen? Dachte ich mir, keiner, der hier sitzt. Aber will sich keiner trauen. Ah, doch, hier ist alles möglich. Also doch, da bitte ich doch drum. Ich war gestern auf dem Nau-Seminar und habe festgestellt, meine Hauptenergie ist Erneuerung. Und deswegen geht es mir auch so beim Bibellesen, wenn ich öfter das Gleiche mache, irgendwann komme ich raus aus dem Rhythmus. Ich brauche was Neues. Und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten und ein paar davon möchte ich euch mitgeben und möchte euch einfach ermutigen, was Neues auszuprobieren, ja, und zu gucken, was ist für euch dran. Ein Vorbild, ja, wo jemand von Gottes Wort begeistert ist, das ist der Psalm 119. 176 Verse lang, ein Lobgesang auf Gottes Wort. Ich lese den jetzt nicht vor. Aber ich möchte uns inspirieren, Gottes Wort neu zu entdecken. Und ja, lest den gerne mal zu Hause, Psalm 119. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns einen eigenen Weg hat, wie wir begeistert werden können. Ja, und die Impulse dazu gibt es jetzt. Also für mich war am Anfang die Bibel zu dick. Also ich war so 12 oder 14. Ich habe nicht gerne gelesen und ich habe langsam gelesen. Und ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und wo ich es doch so gerne strukturiert habe, dann habe ich angefangen, mich öfter mit dem Inhaltsverzeichnis auseinanderzusetzen. Und auch das ist gar nicht so verkehrt, wenn man weiß, was im Alten Testament steht, was im Neuen Testament steht, wie die Sachen aufgebaut sind. Ja, wenn man was sucht, also das hat durchaus seine Vorteile, habe ich im Laufe der Zeit festgestellt. Ich war früher in der Jungscha, da habe ich dann gelernt zu unterstreichen. Das, was mir wichtig geworden ist, in unterschiedlichen Farben zu unterstreichen, Worte, Zusammenhänge oder nach bestimmten Vorgaben. Das war für mich auch echt eine gute Möglichkeit, ja, mit der Bibel vertraut zu werden, so ranzukommen. Ich habe dann angefangen, Gedanken oder Fragen an die Seite zu schreiben und das mache ich auch bis heute. Dann habe ich Lieblingsverse entdeckt, Lieblingsbücher entdeckt. 1. Korinther 13. Also der hat mich echt lange begleitet. Ja, nicht nur, weil ich das Hohelied der Liebe so toll finde, weil es für mich so viele Sachen beinhaltet, die ich nicht begreife, wo ich merke, da geht immer noch was, da bist du noch lange nicht. Aber weil es mich auch einfach angespornt hat, immer wieder. Die Liebe vergibt immer, lässt alles zu und ja, zu überlegen, was ist damit halt wirklich gemeint. Also, wenn ich euch das jetzt gerade so erzähle, merke ich, es ist immer noch was, was mich total anspricht. Ich habe total gerne die Sprüche gelesen, den Prediger, so diese Lebensweisheiten. Ich habe in der ersten Bibel, da waren die Apokryphen, wo es nochmal ganz andere Sachen sind. Das war so fast der Anfang, wo ich mich mit beschäftigt habe, neben den Evangelien natürlich. In der Jungscha dann habe ich auch gelernt, Bibelverse auswendig zu lernen. Und ich sage euch, ich bin dankbar dafür. Den alten Luther, ne? Die Lutherverse, die mir jetzt noch im Kopf sind und die geblieben sind. Ich bin ja, ich finde ja diese ganzen Bibelübersetzungen total klasse und habe euch deshalb auch meine dicke Bibel mitgebracht. Aber zum Auswendiglernen, um sich zu erinnern, sind die Lutherverse für mich oft gut. Wenn ihr eine andere Übersetzung gut findet, lernt die auswendig, ist auch nicht schlecht. Im Jugendbund dann gab es eine Jugendreferentin, die hat Bibelarbeiten gehalten. So ganz nah am Text, ganz viel erklärt und ganz viel ausgelegt. Und ich war echt beeindruckt. Für mich war damals ganz klar, hier ist der Heilige Geist am Werke. Also das kann sie nicht nur von sich aus, das kann sie nicht nur in irgendwelchen Auslegungen gelesen haben. Das war, wo Gott zu ihr gesprochen hatte. Und ja, das hat mich schon inspiriert und auch meine Erwartung erhöht, genauer zu lesen, ja, Übersetzungen zu vergleichen und damit zu rechnen, dass der Heilige Geist auch zu mir redet. Und ich glaube, dass das echt die Wurzeln waren, wo bei mir der Hunger entstanden ist, so tiefer in Gottes Wort zu graben und auch zu hören, was Gott mir sagen will, durch sein Wort, durch Geschichten. Aber auch heute muss ich mich immer wieder der Herausforderung stellen, mich nicht nur mit inspirierenden Predigten oder gut ausgearbeiteten Bibelarbeiten zufrieden zu geben, sondern selbst Gottes Wort zu lesen, zu beten und zu hören. Genauso wie für mich kein anderer glauben kann, kann ich es nicht anderen überlassen, für mich in der Bibel zu lesen. Ich kann mir vorlesen lassen, aber ich komme da nicht drum rum. Und es ist ganz wichtig für unser Überleben als Christ und auch zum Wachsen in der Bibel zu lesen, aber auch zum Genießen. Was ist die Bibel für ein Buch? Die Bibel ist ein Sammelband verschiedenster Bücher. Sie ist von Menschen geschrieben worden, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Manche sind Geschichtsbücher, 1. Mose, Chronik, Nehemia, das Buch Esra. Da sind vor allem die Geschichte des Volkes Israel, die erzählt werden. Aber auch die Geschichte Jesu in den 4 Evangelien gehört zu den Geschichtsbüchern oder die Apostelgeschichte mit den ersten Christen, wo die Verbreitung des christlichen Glaubens erzählt wird, gehören zu den Geschichtsbüchern. Dann gibt es die Bücher, in denen Menschen aufgeschrieben haben, was sie von Gott gehört haben, die prophetischen Bücher. Die kennen wir besonders aus dem Alten Testament. Aber auch die Offenbarung gehört dazu. Die Gebete, die wir lesen können, die stehen in den Psalmen, was Menschen mit Gott und mit ihm erfahren haben, als sie zu ihm beteten. Eins haben wir ja heute schon gehört. Außerdem gibt es die Weisheitsbücher, da habe ich auch schon gerade von gesprochen. Die Sprüche Salomons, Prediger, wo Menschen Lebensweisheiten aufgeschrieben haben, die sie im Nachdenken vor und mit Gott erkannt haben. Wie gesagt, ich finde die echt spannend. Im Neuen Testament gibt es noch eine ganze Anzahl von Briefen, die Paulus und andere Apostel an die ersten christlichen Gemeinden geschrieben haben. Allen Büchern ist gemeinsam, dass ihre Verfasser Menschen waren, die Gott in einer besonderen Weise berührt hat. Weil sie immer aus ihrer ganz persönlichen Perspektive erzählen, werden manche Geschehnisse in den Evangelien auch unterschiedlich dargestellt. Manchmal ist sogar die chronologische Reihenfolge verschieden. Vieles ist wörtlich zu verstehen, manches hat zusätzlich noch eine symbolische Bedeutung. Also die Bibel ist gleichzeitig Gottes Wort und Menschenwort. Gott spricht durch die Bibel, die von Menschen verfasst worden ist. Sie ist in ihrer Gesamtaussage verbindliches Wort Gottes. Aber in Einzelheiten nicht von Gott diktiert, sondern von Menschen aufgeschrieben. Die Menschen in ihrer Zeit und in ihrer Umgebung waren. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns mit dieser Zeit und mit ihrer Umgebung befassen, um einiges richtig verstehen zu können. Wozu ist Gottes Wort da? Das Wort Gottes nährt uns und gibt uns Speise im Leben, ja, und Leben. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Oder deine Worte sind mein Leben. Oder was ihr wahrscheinlich besser kennt, dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. In Jeremia 15, Vers 16. Also man könnte auch sagen, dass Gottes Wort ein Liebesbrief an uns ist. In Gottes Wort erklärt er uns seine Liebe. Er stellt sich uns in seinem Wort vor und er gibt uns Weisung, Trost und Hilfe für unser Leben. Ich habe festgestellt, die Bibel hilft da, wo nichts mehr geht, wo ich völlig rattig bin, wo ich aufgelöst bin, wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich kann mich noch gut erinnern an die Situation, die ist jetzt schon 17 Jahre her, als ich im Krankenhaus lag mit meiner Krebsdiagnose. Kurz vor der ersten Chemo oder dazwischen, in der Erwartung, dass die Haare bald ausfallen. Ja, wo ich nicht wusste, welchem Gefühl ich zuerst beikommen sollte. Dem Selbstmitleid, der Verzweiflung, der Trauer, der... Ja, und ich kann euch nicht sagen, wie froh ich war, dass Jochen da war und mir aus der Bibel vorgelesen hat. Ich war zu der Zeit nicht in der Lage, selber zu lesen. Das hätte ich gar nicht geschafft. Aber vorgelesen zu bekommen und das zu hören, das hat mich schon echt beruhigt und hat mir Frieden gegeben und hat mich getragen. Also das Wort Gottes nährt, gibt uns Speise und Leben. In 2. Timotheus 3, 14 bis 17 ist sehr gut beschrieben und aufgezählt, wozu die Bibel in der Lage ist. Ich lese die Verse mal vor. Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast, denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Jesus Christus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Also, die Bibel zeigt uns den Weg unserer Rettung. Sie zeigt uns, wie Gott uns und unsere Welt sieht, wozu er uns geschaffen und berufen hat, was Jesus für uns getan hat, wie wir sein Heil ergreifen und mit ihm leben können. Die Bibel sagt uns, was uns im Leben hilft und im Sterben tröstet. Sie lehrt uns, wie wir mit unserer Schuld umgehen können und was der Sinn unseres Lebens ist. Alles, was wir zum Leben brauchen, ist in der Bibel enthalten. Und ich finde, stellt man immer wieder fest, irgendeinen Aspekt und man denkt, das steht ja in der Bibel. Also da ist alles enthalten. Die Bibel ist dazu da, um uns Weisheit zu verleihen. Es ist eins der größten Weisheitsbücher der Weltliteratur. Und wie ich gerade in Timotheus vorgelesen habe, sie belehrt uns, verändert uns und erzieht uns. Durch die Bibel erfahren wir nicht nur, wie sich Gottes Heil und Rettung für uns denkt, sondern wir sehen auch, wie er sich unser Leben vorstellt, wie er uns in seinem Reich gebrauchen kann und wo wir dem bisher in unserem Leben widersprechen. Das ist ja immer nicht so, ne? Das lesen wir nicht so gerne. Aber dafür steht's da. Die Bibel gibt uns Orientierung für unser Leben. Sie ist unser Kompass und sie gibt uns ein Bewusstsein davon, wie Gott sich für uns unser Leben vorgestellt hat. Was gut und richtig ist und was nicht in seinem Sinn ist. Jeder von uns hat Maßstäbe für das, was richtig oder falsch ist. Meist haben wir das von unserer Erziehung mitbekommen. Und es gilt zu prüfen, ob diese Maßstäbe mit den Maßstäben Gottes übereinstimmen. Je nachdem, welcher Erziehung oder welchen Einflüssen wir ausgesetzt waren, wird Gott einige unserer Vorstellungen und Maßstäbe auf den Kopf stellen. Er gibt uns ein neues Wertesystem. Und wenn wir das mit dem Wertesystem der Welt vergleichen, ist das schon sehr oft ganz schön auf den Kopf gestellt. Bei den 10 Geboten ist es vielleicht nicht immer so, weil vieles davon sich auch im Grundgesetz wiederfindet. Aber wenn wir zum Beispiel die Bergpredigt nehmen, ich finde, dass die stellt schon ein Wertesystem einiges auf den Kopf, was uns eigentlich als normal vorkommt. Das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das Geist und Seele trennt. In Hebräer 4, Vers 12 steht: Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ja, das ist spannend, ne? Und es bedeutet, dass Gottes Wort uns hilft, zu unterscheiden zwischen seelisch und geistlich. Ein Beispiel: das Mitleid, das aus der Seele kommt, und dem Erbarmen Gottes. Ein Vergleich zeigt, dass es da Unterschiede geben kann. Das Erbarmen Gottes lässt sich ganz gut mit der Vorgehensweise eines Arztes vergleichen, der einen Patienten operiert und ihm damit ja erstmal Schmerzen zufügt. Das heißt, ihn quasi erstmal kränker macht, als er ist, um ihn dann zu heilen. Wenn ein Arzt sich von seinem seelischen Mitleid bestimmen ließe, würde er dem Patienten die Operation nicht zumuten. Ob das besser wäre, sei dahingestellt. Und wenn wir das jetzt auf die Seelsorge anwenden, weil es uns ja meistens schwerfällt, unsere Schuld zu bekennen, und wir sagen, ach, nee, ich sehe, es fällt dir schwer, Gott hat Mitleid mit dir, lass das mal mit der Schuld bekennen, dann kommen wir auch nicht wirklich weiter. Denn der Geist Gottes sagt, damit Heilung geschieht, ist es nötig, dass du deine Schuld bekennst, sonst bleibt der Eiterherd in deinem Leben. Und die Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen Geist und Seele brauchen wir auch bei der Beurteilung und bei Erwartungen an die Gemeinschaft. Dass wir da nicht mit unseren eigenen Herzenswünschen drangehen, sondern dass wir da wirklich mit der Sicht Gottes drangehen. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsam Leben ziemlich viel dazu geschrieben und hat schonungslos unsere Erwartungshaltung entlarvt und beschreibt, welche Kräfte jeweils wirken, wenn wir von Gemeinschaft sprechen und welche Erwartungen wir halt haben. Also das ist gar nicht so dick, aber ganz schön inhaltsreich. Das geistliche Unterscheidungsvermögen brauchen wir dann, wenn es darum geht, etwas geistlich zu beurteilen. Also ist das Gefühl von Gott oder ist es einfach nur ein frommes Gefühl? Ist dieses oder jenes der Wille Gottes oder ist es Ausfluss meiner anerzogenen bürgerlichen Prägung oder meiner eigenen Tradition oder weil es einfach nur gut gemeint ist? Wenn wir tief in unserem Inneren vom Wort Gottes geprägt sind, werden wir mit der Zeit aber immer sicherer, unkomplizierter und große Anstrengungen unterscheiden können zwischen Geist und Seele. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, sondern tut, was es sagt. In Jesaja 55 steht: Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Sprich nur ein Wort, so wird dein Diener gesund. Matthäus 8, Vers 8. Gott sprach und es geschah so. 1. Mose 1. Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das tut er gewiss. Psalm 33, Vers 4. Also, Wort Gottes hat Kraft. Gott hat mit diesem Wort die Welt erschaffen. Er hat Kranke geheilt. Er baut mit diesen Worten auf und er reißt nieder. Und das, was er gesagt hat, hält er ein. Wenn er uns sagt, dass er uns liebt, dann gilt das und es hat Auswirkungen auf unser Leben. Diese Stelle, wo es heißt, Gott spricht oder Jesus spricht, die eignen sich besonders gut zum Unterstreichen, aber auch beim Lesen, um zu schauen, welche Konsequenzen folgen. Also das ist auch eine Herangehensweise, vielleicht mal da ein bisschen genauer einzusteigen und nachzugucken. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes und damit eine Angriffswaffe. Gottes Wort ist das Schwert des Geistes und damit eine Angriffswaffe im geistlichen Kampf. Epheser 6, Vers 17. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Also das bedeutet nicht, dass wir, ne, wenn wir mit Menschen reden, ihm Gottes Wort überstülpen sollen, sondern dass wir im Gebet das Wort Gottes zum Kämpfen nutzen. In der Notsituation kann ich zum Beispiel mit Römer 8 bekennen, dass mich nichts und niemand von der Liebe Gottes trennt, dass ich alles vermag durch den, der mächtig ist oder der mich da mächtig macht, Christus in Philipper 4 oder aus 1. Johannes 4, dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist, dass ich gerettet und erlöst bin, dass ich Gottes Kind bin. Das sind alles Verheißungen und ich finde ganz wichtige Verheißungen von Gott, die ich betend über meinem, aber auch über anderer Menschen Leben aussprechen kann und die Kraft haben und ja, wo es gut ist, mit umgehen zu lernen. Mit Sicherheit wird mein Glauben dadurch wachsen und ich werde der Not anders begegnen als vorher. Hier, finde ich, ist es auch von unschätzbarem Vorteil, Bibelverse auswendig zu lernen oder zu kennen und ja, in Friedenszeiten für die Kampfzeiten zu trainieren. Im Sozo habe ich erlebt, auf die Frage, wie ich denn mit meinen Anfechtungen umgehen sollte. Hat Gott zu mir gesprochen, angreifen, also attack. Und ich dachte und habe eine ganze Zeit mir so meine Gedanken gemacht, was wohl mit angreifen gemeint sein könnte. Und dann habe ich Epheser 6, Vers 17 gelesen. Und da steht das ganz genau. Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Und eine Form des Angreifens ist einfach mit dem Wort Gottes anzugreifen und mit dem Wort Gottes den Anfechtungen entgegenzugehen oder damit umzugehen. Also in der Bibel steht echt alles drin, man muss es halt nur lesen. Wie sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Wir können die Bibel zunächst wie jedes andere Buch lesen. Nicht auf jeder Seite stehen Aussagen, die uns aufbauen. Aber insgesamt bringt das Wort der Bibel uns weiter, wenn wir es lesen. Wenn wir die Bibel immer wieder lesen, wird sie ein Teil von uns. Selbst wenn wir beim Lesen denken, dass uns gerade dieser Abschnitt im Moment nicht anspricht. Oder auch, wenn wir es halt nicht verstehen. Jeder kennt bestimmt auch die Texte, die uns kaum oder gar nicht ansprechen. Doch auch solche Texte können, da kann auch Kraft drin stecken. Ich habe letztens angefangen, die Bibel mal von vorne zu lesen und habe dann 3. Mose gelesen mit diesen ganzen Opfergesetzen, Reinigungsgesetzen und ich fand es faszinierend. Ich habe dadurch wirklich ganz neue Sachen verstanden, begriffen, halt auch immer wieder den Bezug zum Neuen Testament dadurch begriffen. Es ist schon dann ein bisschen anstrengend, ne, zum 3. Mal zu lesen und was sie denn jetzt noch genau opfern sollen und wie und was. Aber vieles ist uns ja da sehr fremd und deswegen auch schwer zugänglich. Und deswegen meine dicke Bibel, die enthält halt nicht nur die Bibel, sondern auch einige Erklärungen dazu. Und gerade dafür ist es gut. Das sind nicht so riesig lange Erklärungen, aber es gibt einen kurzen Impuls, wo ich auch zu Texten, die sich mir sehr sperrig erscheinen, erstmal einen Zugang bekomme. Das ist Begegnung fürs Leben. Und ihr könnt nachher mal reingucken, auch zu den einzelnen Personen, Propheten oder so, sind immer Beschreibungen drin. Da sind drin, was so ihre Hauptaussagen waren, ihre Hauptaufgaben. Also es hilft einfach nochmal, das Wort Gottes anders zu betrachten, anders zu verstehen oder auch im anderen Kontext zu verstehen. Also auch nochmal mehr zu verstehen, in welcher Zeit ist es geschrieben worden und was ist da eigentlich noch drumherum passiert. Ohne immer jetzt noch einen extra Bibelkommentar oder sowas haben zu müssen. Gottes Wort baut unseren Geist auf, zum Beispiel auch in den klösterlichen Psalmgebeten. Wir denken vielleicht stundenlang monoton, das bringt nichts. Interessant ist aber auch, dass es gar nicht darum geht, dass es was bringt. Wir sind ein bisschen zu westlich dafür, ne? Es ist absichtsfreies Lob Gottes. Und natürlich kann man in vielen Psalmen im Verstand gar nicht so schnell erfassen. Und sie kommen durch Singen in uns rein. Sie prägen uns und bauen unseren Geist auf. Nicht nur vom Kopf erfassen wir, was man liest, sondern das Gelesene oder Gesungene erfasst mein Inneres. Dazu muss ich euch sagen, bin ich ziemlich unerfahren. Da habe ich noch Erweiterungsbedarf. Es geht zunächst also darum, das Wort Gottes einfach nur zu lesen. Es muss uns nicht immer ansprechen oder berühren. Wenn wir Gottes Wort lesen, wird es uns prägen, unseren inneren Menschen formen und uns geistlich wachsen lassen. Ich sag mal von ganz alleine. Verinnerlichen, aufnehmen, handeln. Eine weitere Dimension der Beschäftigung mit Gottes Wort ist das Kauen, Wiederkäuen und Meditieren. Psalm 119. Ich sinne über dein Wort Tag und Nacht. Wer macht das? Ja, gut. Durch das Nachsinnen nehmen wir das Wort Gottes so tief in uns auf, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht und einzelne Worte und Sätze in unser Leben sprechen. Wir meditieren das Wort der Bibel, eignen sie uns betend an und geben Gott im Gebet und mit unserem Tun seine Antwort darauf. So können wir auf diese Weise zum Beispiel jeden Tag, jede Woche, jeden Monat ein Wort vornehmen und besonders darauf achten, es zu tun. Texte, die sich besonders dafür eignen, sind zum Beispiel: Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugegeben werden. Matthäus 6, Vers 33. Oder: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch herausfordernd, Kolosser 3, Vers 13. Einer ertrage den anderen und vergebt einander, wenn der eine dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Matthäus 7, Vers 7. Oder wir lassen ein Wort in besonderer Weise auf uns wirken, nehmen es für uns an und in uns auf. Mein Konfirmationsspruch: Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Oder Jesaja 49. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, spricht der Herr. Wir verinnerlichen diese Worte, nehmen sie betend auf, danken für sie oder und tun sie. So geschieht es übrigens auch, dass wir ganz nebenbei Bibelverse auswendig sagen können, ohne sie bewusst gelernt zu haben. Sie werden unmerklich zu unserem eigenen. Ignatius von Loyola, der Vater der Exerzitien, sagt: Nicht das Vielwissen sättigt und befriedigt die Seele, sondern das Verspüren und Verkosten der Dinge von innen her. Da gibt es auch gute Anleitungen zu, wie man das machen kann. Und ja, wenn man da ein bisschen näher einsteigen will, fragt einfach nach. Thematisch Bibel lesen, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Hierzu nimmt man zum Beispiel eine Konkordanz mit dem Wortregister, das ist auch online verfügbar über den Bibelserver.com, und schlägt entsprechende Stichworte auf. Was schreibt die Bibel zum Beispiel über das Thema Gebet, über das Thema Armut oder Reichtum, über Gesundheit, über Krankheit? Dann kann man die Stellenangaben rausschreiben, liest die Texte nach und vermutlich werden wir viele Entdeckungen machen, die uns weiterbringen, weil die Bibel einfach zu vielen Themen was zu sagen hat. Man könnte auch Energie nachgucken, fällt mir gerade ein. Da sind wir gestern drauf gekommen. In der Bibel, in unseren Übersetzungen, steht meistens Kraft oder was anderes. Aber damit ist im Ursprünglichen oft Energie gemeint. Ich glaube, das ist auch gut. Den Bibelserver.com, den nehme ich total gerne, weil der sich halt eignet, einen Vers oder ein Kapitel einzugeben und den dann in unterschiedlichen Übersetzungen zu lesen. Man muss dann halt nicht 5 Bibeln nebeneinander haben oder jede Übersetzung zu haben, ist auch ganz schön teuer. Aber man kann halt echt total gut auch vergleichen und kann gucken, welche Übersetzung spricht mich an. Manchmal braucht man für verschiedene Zwecke unterschiedliche Übersetzungen. Und da finde ich, ist das Internet echt klasse. Kostet auch nichts, genau. Ja, aber das thematische Bibellesen, das könnte zum Beispiel auch eine Möglichkeit für euch sein, stille Zeit zu machen. Oder halt auch einen Bibel zu nehmen und unterschiedliche Übersetzungen. Also durchaus da ein bisschen Kreativität entfalten, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Denn es geht davon, von Gott geprägt zu sein. Letztlich geht es darum, unser Denken dem Wort Gottes zu unterstellen und uns von ihm prägen zu lassen. In 2. Korinther 10 steht: Wir reißen alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, so dass uns Christus gehorcht. So dass es Christus gehorcht. Also man muss halt auch richtig lesen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Sonst kann was völlig anderes rauskommen. Ja, denn unsere Gedankenwelt ist überwiegend von griechisch-humanistischem Denken geprägt und von Kapitalismus. Menschen in Afrika und Asien sind anders geprägt. Beides muss nicht unbedingt biblisch sein. Und es gibt sicher in jedem Kulturbereich Lebenseinstellungen, die sich eher mit der biblischen Denkweise decken und andere, die sich stärker widersprechen. Deswegen im Zweifelsfall nachlesen. Wir als Christen wollen unser Denken von der Bibel her prägen. Unsere Sicht von Gott, vom Menschen und von der Welt, vom Eigentum und vom menschlichen Miteinander. Diese Prägung ist meistens ein Prozess, der Jahre dauert, wahrscheinlich unser ganzes Leben. Und wir dürfen den Gott, an den ich glaube, nicht mit Gott verwechseln. Und deswegen ist es gut, im Wort Gottes zu lesen, um Gott einfach besser kennenzulernen. Also, wir sind eingeladen, das Wort Gottes zu hören, zu lesen, zu behalten, ihm zu gehorchen und es zu tun. Also der Vers ist schon gut. Matthäus 7, 24 folgende. Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Jesus sagt: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann oder Frau, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Also, das ist unsere Idee und zu gucken, was sind unsere Wachstumsschritte, die wir mit der Bibel gestalten können. Sollen wir ab und zu in der Bibel lesen? Das ist genauso wie, wenn wir ab und zu mal was essen. Es macht nicht wirklich satt. Es tut dem Körper nicht wirklich gut. Und es ist auch nicht so gesund, wenn wir nur dann essen, wenn wir gerade Hunger haben. Und genauso ist es mit der Bibel. Die kann uns auch nicht ernähren, wenn wir ab und zu mal reinschauen. Am gesündesten ist es, wenn wir regelmäßig essen und wenn wir regelmäßig in der Bibel lesen. Wir lesen regelmäßig in der Bibel und wünschen uns, dass der Inhalt unser Leben und Denken prägt, uns nährt, dass wir mehr verstehen und das besser kennenlernen. Dazu studieren wir sie, um sie besser zu verstehen. Wir meditieren und beten sie, damit die Aussagen ins Herz rutschen und uns erreichen. Wir tun das, was in der Bibel steht, in unserem Alltag, und zwar all das, was wir verstanden haben. Das, was wir noch nicht verstanden haben, legen wir zur Seite. Damit die Inhalte der Bibel in unser Herz rutschen können, wollen wir in diesem Kurs zwei verschiedene Arten des Bibellesens ausprobieren. Einmal die Bibel lesen wie ein Roman und zum Zweiten die Bibel beten und meditieren und einzelne Verse verinnerlichen. Man kann es auch kombinieren, zum Beispiel morgens einige Verse meditieren und abends am Stück lesen oder umgekehrt. Jetzt ist meine Frage: Willst du wachsen? Willst du Gottes Wort besser kennenlernen? Geht das noch? Könnt ihr Gottes Wort noch besser kennenlernen? Einige von euch sind ja schon ein bisschen länger dabei, ne? Na? Ja, ne? Und wenn ich das will, komme ich nicht drum rum, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Also, wie sollen die nächsten Schritte aussehen? Ich habe überlegt, es wäre gut, einen Trainingsplan zu erstellen. Brauche ich was Neues? Also brauche ich Abwechslung oder brauche ich Disziplin? Brauche ich eher was Regelmäßiges oder brauche ich was, was in die Tiefe geht? Ich finde einen Trainingsplan gut, damit ich nicht jedes Mal neu überlegen muss. Wenn ich nämlich jedes Mal überlegen würde, gehe ich heute zum Sport? Dann würde ich öfter Nein sagen. Also stelle ich es erst gar nicht mal in Frage. Ich gehe zum Sport und bin jedes Mal froh, dass ich da gewesen bin. Auch wenn ich manchmal hinterher Muskelkater habe. Es ist auch gut, wenn wir uns überlegen, wie kann es aussehen und wo will ich lesen oder wo will ich was verändern. Dass ich also einen Zeitpunkt und einen Ort festlege. Man muss es nicht unnötig schwer machen. Man kann schon das machen, was einem leicht fällt. Ich gehe zum Beispiel in festgelegte Kurse beim Sport, ne? Feste Zeiten, fester Ort. Ich bin nicht allein. Jochen macht seinen Sport lieber alleine und individuell. Was? Oh, ja, Entschuldigung. Aber ich bin gleich am Ende. Trainingsplan, genau. Also, Offenbarung lesen, das braucht ja auch so ein bisschen Anschwung. Dazu habe ich mich letztens mit Svenja verabredet. Wir legen fest, wie viel Kapitel wir lesen und verabreden uns dann und tauschen uns am Telefon darüber aus. Finde ich auch echt gut und dadurch lese ich es auch wirklich. Also es gibt viele Hilfestellungen, die ganzen Bibel lesen durchs Jahr. Es gibt Gedanken zur Tageslosung, auch auf dem Handy für unterwegs. Das nutze ich ganz oft, wenn ich mit der S-Bahn in die Stadt fahre. Es gibt die Bibel auf dem Handy. Es gibt eine neue Bibel. Ich kann mir die Bibel vorlesen lassen, wenn ich nicht mehr so gut selber lesen kann. Es gibt CDs, ganz unterschiedliche Aufnahmen. Ja, und so wie beim Sport kommt man mit Training manchmal zu ungeahnten Ergebnissen. Und dazu möchte ich euch ermutigen.